Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung auf Posten stehen. Kürzlich gab ich eine Sendung mit dem Titel Der Papst ist tot, was nun? Die heutige Sendung lautet Der Papst lebt, was nun? Papst Leo XIV. Ist der neue Papst. Ist er seiner Aufgabe gewachsen? The Independent schrieb am 9. Mai, der erste in Amerika geborene Papst übernimmt eine Welt in der Krise. Die Vision Leos XIV. Für die katholische Kirche ist eine des Friedens und der Gerechtigkeit und des Brückenbaus, die bereit ist, mit offenen Augen und Armen alle zu empfangen, die unsere christliche Nächstenliebe, unsere Aufmerksamkeit, unseren Dialog und unsere Liebe brauchen. Seine dringende Friedensbotschaft steht im Kontext von unermesslichem Leid und Tod durch brutale Kriege, schwelende Spannungen zwischen Atommächten und einem langen Schatten des Missbrauchs innerhalb der Kirche, die er jetzt leitet. Das päpstliche Konklave wählte Leo XIV. Trotz der Vorwürfe, dass er Fälle von sexuellem Missbrauch, in die Priester sowohl in Peru als auch in den Vereinigten Staaten verwickelt waren, falsch behandelt hat. Überlebende des Missbrauchs fordern nun Rechenschaft vom neuen Papst. Leo XIV., der Latin Yankee, wie er in Rom genannt wird, tritt das jesuitische Erbe von Franziskus in Südamerika an. Und so wurde Leo XIV. Von vielen, auch von seinem eigenen Bruder, als zweiter Franziskus begrüßt. Aber das mag keineswegs der Realität entsprechen. Papst Leo XIV. Ist mit Sicherheit keine gute Nachricht für Donald Trump. The New York Post schrieb am 8. Mai, der neu gewählte Papst Leo XIV. Verbrachte Jahre damit, seine Kritik an der Politik von Präsident Trump in den sozialen Medien weitläufig auszudrücken, wobei das erste amerikanische Oberhaupt der katholischen Kirche insbesondere die harte Einwanderungspolitik des Republikaners ins Visier nahm. Sein letzter X-Post vor seiner Wahl war ein Retweet einer Nachricht des katholischen Kommentators Rocco Palmo aus Philadelphia, der am 14. April Trumps Partnerschaft mit El Salvadors Präsident Bukele bei der Abschiebung illegaler Einwanderer anprangerte. Etwas Interessantes kann man feststellen, wenn man die Herkunft des Namens sich betrachtet. Leo. Nun, da er Papst Leo XIV. Ist, bedeutet dies, dass es bereits 13 Leos vor ihm gab. Schauen wir uns ein paar dieser Leos an. CNN schrieb am 8. Mai, der erste Papst Leo, der im 5. Jahrhundert amtierte, ist als Leo der Große bekannt und wird in der Legende dafür verehrt, dass er Attila, den Hunnen, überredete, seine Invasion zu stoppen und das Römische Reich vor der Zerstörung zu bewahren. Der Name Leo leitet sich vom lateinischen Wort für Löwe ab, was auf Stärke und Mut hindeutet. Es wurde auch angedeutet, dass seine Namenswahl für einen Papst stehen könnte, der in einer Zeit der Krise stark sein will und dabei die Tradition und die Geschichte zutiefst respektiert. CBS News berichtete am 9. Mai, Leo I. schrieb das Leo Tumor, ein Dokument, das die offizielle Lehre beeinflusste, in der Jesus Christus sowohl als vollkommen Mensch als auch als vollkommen Gott definiert wurde. Das ist nebenbei gesagt eine total falsche Lehre. Christus war keineswegs völlig Mensch, vollkommen Mensch und völlig oder vollkommen Gott, als er auf Erden war. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte er nicht sterben können. Sie können nicht vollkommen etwas sein und dann vollkommen genau das Gegenteil. Er war vollkommen Mensch. Er hatte den Heiligen Geist Gottes des Vaters in sich, natürlich, aber er war vollkommen Mensch, also eine falsche Lehre. National Geographic schrieb dann am 9. Mai, der 795 gewählte Papst Leo III., war der Papst, der Karl den Großen zum ersten heiligen römischen Kaiser krönte. Viele Historiker schreiben Karl dem Großen zu, dass er das Christentum in diesen ehemals heidnischen Regionen verbreitete und den unterschiedlichen Stämmen eine gemeinsame Kultur brachte. Der Herrscher wurde zum Beschützer des christlichen Glaubens und der Kontinent blühte unter ihm auf. Ja, aber er tat es auf eine Weise, dass er die Sachsen zum Beispiel massakrierte, die sich nicht zum Christentum in Anführungszeichen bekehren lassen wollten. Auf diese Weise blühte der Kontinent auf, aber unter einer sehr fragwürdigen Existenz. Das heißt dann, die Entscheidung von Papst Leo III., den Kaiser zum Oberhaupt der Kirche zu ernennen, bekräftigte die Beziehung zwischen dem Papsttum und den fränkischen Herrschern, die die katholische Kirche vor Bedrohungen schützen sollten. Und damit gab es auch eine Wiedererneuerung des ehemaligen Römischen Reiches unter Karl dem Großen. Die Dinge spitzten sich zu, nachdem Konstantinopel alle lateinischen Kirchen geschlossen hatte. Daraufhin schickte Papst Leo IX. Eine von Hubert von Silva Candida geleitete Delegation nach Konstantinopel, angeblich um den Streit mit Patriarch Michael Cyrularius beizulegen. Stattdessen legte Hubert am 16. Juli 1054 eine Exkommunikationsbulle für den Patriarchen in der Stadt auf den Altar der Hagia Sophia. Papst Leo IX. War zum Zeitpunkt der Exkommunikation bereits verstorben, aber es handelte sich dennoch um einen von ihm initiierten Schritt. Infolgedessen wurden die römisch-katholische Kirche mit Sitz in Rom und die orthodoxe Ostkirche mit Sitz in Konstantinopel nach diesem großen Schisma zu zwei getrennten Einheiten. Und ich möchte gleich hinzusetzen, dass laut Bibel die Bemerkung erlaubt ist, zu sagen, dass sich alles irgendwo auf Rom konzentriert, nicht auf Konstantinopel, auf Rom und auf die Erneuerungen des Römischen Reiches unter dann letztendlich auch der katholischen Kirche in Rom. Es heißt dann, ein anderer Papst, Leo X., erlebte ebenfalls einen spaltenden Moment innerhalb der Christenheit. Im letzten Jahr seines Pontifikats exkommunizierte Papst Leo X. Martin Luther. Das sind schon interessante Vorläufer, die wir hier kennengelernt haben. Und dann heißt es in CBS News am 9. Mai, der letzte Papst, der den Namen Leo trug, Papst Leo XIII., der von 1878 bis 1903 an der Spitze der katholischen Kirche stand, ist vielleicht am berühmtesten für die Abfassung des Rerum Novarum. Das übersetzt über neue Dinge heißt, aber auf Lateinisch bedeutet es auch über revolutionäre Veränderungen. Und insoweit schreibt dann Breitbart am 10. Mai, dass der Papst, der neue Papst, Folgendes gesagt hat. Ich habe mich für den Namen Leo XIV. Entschieden. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Aber hauptsächlich deshalb war Papst Leo XIII. Rerum Novarum die soziale Frage im Zusammenhang mit der ersten großen industriellen Revolution behandelt hat. In unseren Tagen bietet die Kirche allen den Schatz ihrer Soziallehre als Antwort auf eine weitere industrielle Revolution und auf die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz an. Die neue Herausforderungen für die Verteidigung der Menschenwürde, der Gerechtigkeit und der Arbeit mit sich bringen. Nun, ob das der Hauptgrund war dafür, dass er diesen Namen gewählt hat, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht hat er es so gemeint, aber vielleicht war er auch irgendwo insoweit geleitet worden, diesen Namen zu wählen, auch aufgrund der geschichtlichen Hintergründe, die wir eben betrachtet haben. Absolut noch einen sehr weiteren interessanten Aspekt im Hinblick auf den neuen Papst. Und The Federalist schrieb am 9. Mai, ich lasse die offensichtliche Tatsache beiseite, dass Papst Leo in Fragen wie Abtreibung und Homo-Ehe viel konservativer ist als die meisten Mega-Influencer. Make America Great Again. Papst Leo scheint weitaus traditioneller und liturgisch orthodoxer zu sein als sein Vorgänger, Franziskus. Insbesondere scheint er der traditionellen lateinischen Messe besonders zugetan zu sein, wie es Benedikt war, ehemaliger Kardinal Ratzinger, der Panzerkardinal. Das ist viel wichtiger als die Frage, ob er mit Trump politische Meinungsverschiedenheiten über Dinge wie Einwanderung oder Waffenkontrolle hat. Papst Franziskus war berüchtigt feindselig gegenüber der lateinischen Messe, obwohl sie sich weltweit wachsender Beliebtheit erfreut, insbesondere bei jungen Menschen, Konvertierten und Katholiken, die ihr Leben dem orthodoxen katholischen Glauben anpassen wollen. Im Gegensatz dazu gibt es zahlreiche Anzeichen dafür, dass Papst Leo seinen Kurs in Bezug auf die lateinische Messe ändern und die Beschränkungen für ihre Feier aufheben wird. Die lateinische Messe ist eine sehr wichtige Situation im Hinblick auf viele konservative Katholiken. Und so führt der Artikel fort zu sagen, eine Wiederherstellung der lateinischen Messe unter Papst Leo würde eine Rückkehr zu doktrinärer Klarheit und Vertrauen bedeuten, und einen erneuerten päpstlichen Widerstand gegen die modernisierenden Fraktionen innerhalb der katholischen Kirche, wie die deutschen Prälaten, die seit vielen Jahren auf die Ordination von Frauen und die Kommunion für geschiedene und wiederverheiratete Katholiken drängen. Vor allem aber wird die Wiedereinführung der lateinischen Messe so gut wie garantieren, dass dieser Papst die Grenzen der Lehre nicht so weit hinausschieben wird, wie es Papst Franziskus getan hat, und dass der Heilige Stuhl zu seiner traditionellen Rolle zurückkehren wird, den katholischen Glauben zu verteidigen und die Welt zu evangelisieren. Das hatten wir alles schon gehört, nicht wahr? Von den Vorläufern von Leo. In den letzten Tagen haben mehrere katholische Kommentatoren berichtet, dass Papst Leo, als er Kardinal Prävost war, jahrelang privat die lateinische Messe zelebriert hat, auch im Vatikan in den letzten Jahren, wo er eine besondere Erlaubnis von Papst Franziskus hatte, dies zu tun. Der Segen, den Papst Leo der Menge im Petersdom erteilte, war in Latein, unter Verwendung einer Formel, die seit Papst Pius XII. Im Jahre 1939 nicht mehr verwendet wurde. Am Freitag feierte Papst Leo die erste Messe in Latein. Und dann hören sich diese folgende Schlussfolgerung des Autors an. Alle Katholiken sollten darauf hoffen und dafür beten. Aber auch alle Nicht-Katholiken, ob Protestanten oder Ungläubige, sollten dies tun, aus dem einfachen Grunde, dass ohne eine klare, starke Stimme des Heiligen Stuhls, die den Glauben verteidigt, unsere Zivilisation nicht lange Bestand haben wird, heißt es hier. So sehen wir eine Mutterkirche, zu der die Tochterkirchen zurückkehren werden, wie das die Bibel klar und deutlich prophezeit. Aber die Zivilisation, von der hier die Rede ist, die wird sehr gefährlich und sehr schrecklich werden für die Menschheit. Auch das ist klar und deutlich prophezeit. Und so hat dann Newsmax noch einen Artikel verfasst am 11. Mai, der auch darüber Spekulationen anstellte, wofür der neue Papst eintreten könnte. Da heißt es, basierend auf einer Ansprache an die Bischöfe aus dem Jahre 2012, würde Leo die Kirche wahrscheinlich wieder auf Linie bringen. In dieser Rede beschuldigte Kardinal Robert Prévost die Medien, Sympathie für Überzeugungen und Praktiken zu wecken, die im Widerspruch zum Evangelium stehen. Er verwies auf den homosexuellen Lebensstil und alternative Familien, die aus gleichgeschlechtlichen Partnern und deren adoptierten Kindern bestehen. Außerdem lehnte er als Bischof im Nordwesten Perus eine Regierungsinitiative zur Förderung der Genderideologie in Schulen ab. Die Propagierung der Genderideologie ist verwirrend, weil sie verursacht und versucht, Geschlechter zu schaffen, die nicht existieren, sagte er damals. Zum Thema Abtreibung postete Prévost ein Foto von einer Veranstaltung des Marsches für das Leben mit der Aufforderung, lasst uns menschliches Leben zu jeder Zeit verteidigen. In Bezug auf die Todesstrafe sagte Prévost in einem Beitrag aus dem Jahre 2015, es ist an der Zeit, die Todesstrafe abzuschaffen. Der neue Papst ist in Bezug auf den Klimawandel auf einer Linie mit dem vorherigen Papst, Franziskus. Im November sagte Prévost, es sei an der Zeit, hinsichtlich der Umweltkrise von Worten zu Taten überzugehen. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht wieder die Themen Einwanderung und Waffenkontrolle übersehen. Warum widme ich in dieser Sendung dem Papst solche Beobachtungen? Nun, die Bibel macht klar und deutlich, dass wir auf die Zeichen der Zeit achten müssen. Christus sagt an dem Gleichnis vom Feigenbaum, erkennt ihr, woran ihr seid, zeitlich gesehen. Er gibt uns viele Warnungen im Matthäusevangelium, Markus und Lukas. Und natürlich gibt es viele, viele Nachrichten, die im Vorhinein geschrieben worden sind im Buch der Offenbarung. Und er sagt, wir sollen alle Zeit wachen und beten, wachen, die Ergebnisse uns anschauen, das uns anschauen, was in der Welt vor sich geht, damit wir nicht irgendwie überrascht sein werden, wenn alles dies geschieht, damit wir, wie es heißt, würdig erachtet werden und als würdig erachtet werden, vor dem Menschensohn stehen zu können, wenn er kommt, aber auch, um all dem zu entfliehen, was kommen wird. Und wir versuchen in diesen Sendungen, Ihnen dies deutlich zu machen. Alles dies ist Teil der Evangeliumsbotschaft. Denn alles dies zeigt ja auch an, dass die Rückkehr Jesu Christi nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Sendung auf Posten stellen.